Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns rausgesucht habe als Predigtext für den heutigen Sonntag, es sind drei Verse aus dem Wochenpsalm, den wir eben schon gehört haben. Wir wollen hören auf Psalm 103, die Verse 2 bis 4. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse, wo David vor dir reflektiert, was er alles bedenken soll, was wichtig ist für seine Existenz. Und wenn wir jetzt die Predigt über diese Verse hören, so bitten wir dich, dass du uns neu erschließt, was ebenfalls wichtig ist für unsere Existenz, was du für uns getan hast und wie wir uns gegenüber diesen deinen Taten zu verhalten haben. Und dass wir das verstehen und annehmen und erkennen können, was du für uns bist und was du uns schenkst und wie du des Lobes einfach wert bist, Herr. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich alle bitten für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der König David ist in seinem Leben ganz oft ermahnt worden. Also die Bibel ist voll von Ermahnungsgeschichten gegenüber ihm. Also als er gegen Goliath kämpft und sich dann hinstellt als so ganz junger Mann und sagt, jetzt will ich das mal probieren, was ist denn hier los, dass ihr euch da alle da so in die Hosen macht vor diesem Riesen. Da flippt sein Bruder aus, der Eliab, und sagt, ich weiß genau, warum du gekommen bist, halt nicht. Du wolltest nur den Kampf sehen. Und dann ermahnt er ihn, du musst zurück zu den Schafen, du musst dich um deine Schafe kümmern. Er wird ermahnt von der Abigail, als er da von deren Mann nicht richtig behandelt wird, da nimmt er sich vor, das ganze Haus auszurotten. Da kommt diese schlaue Frau und spricht mit ihm in 1. Samuel 25 und sagt ihm, hey, mach bloß keine Blutschuld, nicht? Pass jetzt auf in deinem Zorn. Und er ist dankbar für diese Ermahnung. Als Nabal gestorben ist, heiratet er sie später. Auch da wird er von einer einfachen Frau ermahnt. Aber wird noch intensiver halt. Also Nathan, als er diese furchtbare Tat getan hat mit dem Uriah und der Bathsheba halt, da schickt Gott den Propheten und er ermahnt ihn. Darauf schreibt er eben diesen Bußpsalm 51, die Ermahnung dessen, was er da alles falsch gemacht hat. Als er das Volk hat zählen lassen, auch das so eine Sache, kommt der Prophet Gott und ermahnt ihn und sagt ihm, das war ein Riesenfehler. Joab, als Absalom getötet worden ist halt, also als er von ihm getötet wurde halt und er so trauert, da faltet er seinen König richtig zusammen, er mahnt ihn, Herr, wenn du jetzt nicht aufhörst zu weinen halt, nicht, dann werden alle deine siegreichen Soldaten entmutigt, hör auf da so rumzumachen, er ermahnt ihn. Also da finden wir noch zahlreiche andere Dinge, wie David immer wieder ermahnt wird von Menschen durch Gott halt. Aber hier finden wir etwas, wo er sich selber ermahnt. Er ermahnt sich selber. Er hat scheinbar so ein Stück weit vergessen, was Gott alles ihm gegeben und geschenkt hat. Und dann geht er in eine Selbstermahnung zum Lob. Und so habe ich denn die Predigt auch über diese drei Verse überschrieben, eine Selbstermahnung zum Lob. Und er reflektiert noch einmal, wessen der Herr des Lobes würdig ist. Nämlich, und jetzt komme ich zu den Punkten dieser Predigt, dass er sein Versorger ist, dass er sein Vergeber ist, dass er sein Heiland ist, dass er sein Erlöser ist und dass er sein Kröner ist. Über diese fünf Punkte möchte ich sprechen halt. Und dafür ermahnt sich David, dass er dafür den Herrn neu loben soll. Und diese Selbstermahnung, die wollen wir genau auf uns übertragen. Wir wollen auch in uns schlagen, das noch einmal bedenken, was es heißt, dass der Herr Versorger, Vergeber, Heiland, Erlöser und Kröner ist. Und dann wollen wir nochmal gucken, ob wir das entsprechend gewürdigt haben. Und wenn nicht, wollen wir uns selbst ermahnen zum Lob gegenüber diesem fantastischen Gott. Eine Selbstermahnung zum Lob. Das erste, lob meinem Versorger, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oh ja, da konnte David ein Lied von singen, hat er ja auch hier geschrieben. All das Gute, was der Herr ihm getan hat. Sieg über alle Feinde. Der reichste Mann, so viele Frauen, der mächtigste Mann. Oh, wie viel Gutes hat er ihm getan. Wie hat er ihn gesegnet? Wie viele Gebete hat er erhört halt, nicht? Wie viel Reichtum, Menschen um ihn rum? Er hat ihn mit allem versorgt, was sein Leben braucht. Lob meinem Versorger. Vergiss es bloß nicht. Lob ihn dafür. Jetzt schauen wir auf unser Leben. Und wie sieht's da aus? Mit unserer Versorgung. Und ich will so ein paar Punkte benennen. Wir alle hier in Deutschland, wir leben in Frieden. Morgen, 22. Juni, 85. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Russland. Infolge dieses Krieges nur im Osten, 30 Millionen Tote. So viel Verletzte, so viel Vertriebene, so viel Elend, so viel Zerstörung halt. All das kennen wir gar nicht mehr. Selbst die Älteren unter uns, die waren noch ganz, ganz klein. Einige haben die Folgen tragen müssen, aber wir, die wir jetzt hier so stehen, in meinem Alter, das kennen wir gar nicht, Krieg, dass Bomben fliegen, Kugeln da geschossen werden halt. Wow, was für eine Versorgung in unserem Gott. Das sind nicht unsere schlauen Politiker, da muss keiner dran glauben. Das ist der lebendige Gott, dem wir das zu verdanken haben, dass wir Frieden haben. Er ist derjenige, der den Kriegen steuert in aller Welt. Oder was ist mit unserem täglichen Brot? Also, wenn ich jetzt hier durch die Reihen gehe und den BMI aufnehme, ich als allererstes, 70%, die müssten gucken halt, also wir müssten mal vom täglichen Brot abgeschnitten werden. Unsere Versorgung ist so gigantisch, dass wir mit Übergewicht zu kämpfen haben, aber keiner muss von uns hungern. Selbst die, die kaum Geld haben halt, die werden wunderbar versorgt. Wir beten ja tagtäglich, wenn wir das Vaterunser bitten, um das tägliche Brot. Und wie bekommen wir das? Was für eine Gnade, was für eine Versorgung in dem lebendigen Gott. Wie ist es mit unseren Gebetserhörungen? Wenn du so ein gestandener Christ, eine gestandene Christin bist und guckst so auf 20, 30, 40, 50 Jahre zurück, wie oft hast du gerufen und wie oft hat er es dir erfüllt? Wir werden es nachher singen, zum Abschluss des Gottesdienstes. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Du hast gerufen und er hat es getan. Was für eine Versorgung. Da darfst du nochmal neu drüber nachdenken. Und dann kannst du gucken, hast du ihn genügend dafür gelobt? Jetzt muss man nochmal erklären, Lob und Dank. Ich sage das ja immer wieder, das ist was anderes. Es gehört vieles zusammen, das hat viel gemeinsam, aber es ist nicht dasselbe. Dank sagen heißt, ich bedanke mich für etwas, was ich bekommen habe. Danke, Herr, für das Brot, das ich habe. Danke für die Mahlzeit, die ich esse. Das bezieht sich dann der Dank auf das, was ich erfahren habe, was ich bekommen habe. Aber das Lob gilt an den, der es mir zugewandt hat. Danke, Herr, dass du es mir in so wunderbarer Weise gegeben hast. Du bist ein wunderbarer Versorger, dass ich nicht Hunger mache. Ich lobe und preise dich, dass ich ihm die Ehre gebe. Nochmal, der Dank ist wichtig. Dürfen wir jedes Mal machen, wenn wir essen. Gar kein Thema, tue ich auch. Aber wir wollen den Lob gegenüber dem nicht einfach vergessen, der uns das Essen gibt. Ich sage ja immer wieder, Lob und Dank kannst du verstehen mit deiner Ehefrau als Ehemann. Also wenn deine Frau das Essen gemacht hat, dann sagst du, danke Schatz, dass du heute Morgen das Frühstück gemacht hast. Das ist Danken. Aber wenn du am Frühstückstisch sitzt und sagst, Mensch, was habe ich für eine gute Ehefrau heute Morgen, dann sagst du, weißt du was, du bist die allerbeste, du bist die Schönste, die Tollste. Ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe, dass ich mit so einem wunderbaren Menschen zusammenleben darf. Das ist Lobpreis, ja. Und das ist das, was Gott möchte. Ja, auch den Dank. Und den geben wir häufig als Christen, aber den Lobpreis vergessen wir häufig. Und da sollst du gucken, du sollst Gott loben. Loben für das, was er ist. Er ist dein Versorger. Er ist Davids Versorger, mein Versorger, dein Versorger. Und dafür sollen wir ihn loben. Ein zweites ist, mein Vergeber, lob meinem Vergeber, der dir alle deine Sünden vergibt. Also gewichtsmäßig sind wir so ein bisschen unterschiedlich. Die meisten von uns haben Probleme mit dem Gewicht, zu hoch halt. Aber da gibt es Unterschiede. Gibt auch ein bisschen, die haben ein bisschen zu wenig Gewicht halt, nicht? Da sind wir unterschiedlich. So wenn vielen Dingen unterschiedlich sind. Wir sind in unterschiedlichen Geschlechts. Die einen sind Männer, die anderen sind Frauen. Gibt ja nur diese beiden Geschlechter halt, nicht? Der eine ist über 1,80, der andere unter 1,80. Der eine hat über 100.000 am Konto, der andere drunter halt. Also gibt es eine Menge Unterschiede zwischen uns. Aber in einem sind wir alle gleich, alle. Wir sind alle Sünder und ermangeln der Gnade vor Gott. Wir sind alle Sünder und bleiben Sünder bis zum letzten Atemzug. Auch wenn wir Jesus haben, wir sündigen. Also es gibt diesen Irrglauben so nach dem Motto, ja, wenn du den Heiligen Geist hättest, würdest du nicht mehr sündigen halt. Ja, wenn du sündlos leben könntest, dann wäre das Kreuz auf einmal für dich nicht nötig. Aber können wir nicht. Lest es nach, Römer 3, Römer 7. Wir können nicht sündigen. Es geht nicht. Wir sind allesamt Sünder. Wir sündigen mit den großen Sünden, mit den kleinen Sünden, mit den unbewussten, mit den unerkannten, mit dem, was wir willentlich tun, mit dem, was wir so halb getrieben machen halt. Wir sind alle Sünder, tun Dinge, die Gott nicht wohlgefällig sind und können nichts tun für unsere Erlösung. So wie eben der Peter das erzählt hat, das ist ihm klar geworden als Mönch. Es gibt keine Lösung. Ich schaffe es nicht, die Regeln einzuhalten. Keine Regeln. Wir verstoßen gegen alles. Und der Unterschied zwischen Buddhismus und allen anderen Religionen und dem Christentum, was ja keine Religion ist, das, wir kriegen Vergebung. Und zwar ohne, dass wir irgendetwas machen müssen. Alles, was für die Vergebung notwendig ist, ist geschehen auf Golgatha. Da hat der Heiland uns vergeben. Da ist Gott für uns gestorben. Und er hat für all unsere Sünden bezahlt. Vollkommen. Und uns damit aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das ist, wenn man es verstanden hat, wichtiger als alle Versorgung. Der erste Punkt war wichtig. Da sagen viele, oh super, was für ein toller Gott. Wird schon reichen, um ihn zu loben und zu preisen bis zum Lebensende. Aber noch wichtiger ist die Vergebung unserer Schuld. Wir können uns nicht erlösen aus Schuld und Sünde. Das hat er getan. Und wenn man das begriffen hat im Heiligen Geist, was kann man dann nur machen? Ihn loben und preisen. So erkläre ich es immer meinen Konfirmanden, wenn ich über Vergebung spreche. Also, wenn ihr verschuldet seid bis über alle Ohren. Also Schulden am Haus, Schulden am Auto, habt euch noch beim Nachbarn verschuldet, seid noch arbeitslos geworden, könnt die Schulden nie wieder zurückzahlen. Auf einmal kommt die Erbtante aus Amerika, die stellt sich euch vor und sagt, hier, ich bin die Tante Liesel halt, nicht? Und ich habe so viele Milliarden halt. Als erstes bezahle ich erstmal alle deine Schulden und auch für alles, was zukünftig kommen wird, trage ich die Verantwortung. Wenn du dann am nächsten Morgen beim Bäcker bist und erzählst dem Bäcker über die Tante Liesel, wie willst du über die Tante Liesel sprechen? Das ist die beste, die tollste, die wunderbarste. Warum? Weil du von der die Schuld getilgt bekommen hast. Banales, dämliches Beispiel. Aber so würde es sein. Wie ist es bei dem lebendigen Gott, der uns unsere Schuld und Sünde vergibt? All das, was uns vom Guten fernhält. Jeremia 5 heißt es, eure Sünden halten euch vom Guten fern. Durch den Sündenfall von Adam und Eva leben wir in der Verfluchung, sind wir fern von dem Guten. Und durch die Vergebung Jesu Christi haben wir wieder Zugang zum Guten, Zugang zum lebendigen Gott. Wenn du das verstanden hast, dann wirst du Gott loben und preisen für das, was er ist. Dein Vergeber, mein Vergeber. Ein drittes, wofür wir Gott loben dürfen und sollen und müssen, ist, dass er unser Heiland ist. Und heilet alle deine Gebrechen, so heißt es hier. Daran erinnert sich David. Er, der alles hat, der so stark, der so mächtig, der so reich, der so gesegnet ist, weiß aber auch, dass er ein gebrechlicher Mensch ist. Gebrechlich an Körper, Geist und Seele. Körper, das ist das, was du hast, das ist das Biologische halt, nicht? Das, was man messen kann, was man medizinisch betrachten kann. Der Geist, die Psyche ist das, was du erlebst. Das ist das, was deine Erinnerung, dein Fühlen, dein Denken ist. Und die Seele, das ist das, was du bist. Dein Innerstes, deine Identität. Und der Mensch in dieser Welt nimmt, je älter er wird, immer mehr Schaden. Er ist gebrechlich an allen drei Bereichen. Alle drei Bereiche gehören untrennbar zueinander. Das macht den Mensch aus. Aber in allen drei Bereichen nehmen wir Schaden. Unser Körper. Je älter wir werden, desto mehr erkennen wir die traurigen Folgen der Übertretungen Adams. Nämlich unsere Gebrechlichkeit. Im Paradies, ewiges Leben, keine Krankheit, kein Leid, kein Elend. Aber nach der Sünde eben Gebrechlichkeit. Altern. Lest mal Prediger 12, dieses wunderbare Kapitel, wo das in so herrlichen Worten beschrieben ist, was so furchtbar ist, wenn man alt wird. Wenn die Haare ausfallen, die Zähne ausfallen halt, der Rücken nicht mehr funktioniert halt, die Beine den Dienst versagen, all diese Dinge. Das sind wunderbare Bilder, die dort gebraucht werden in diesem Kapitel, aber das ist das, was wir haben. Gebrechlichkeit unseres Körpers. Aber es gibt nicht nur das Körperliche, was gebricht, es gibt auch die psychische Gebrechlichkeit. wenn wir im Geist Schaden nehmen, wenn wir durch Worte von Menschen, wenn wir durch Umstände einfach unterdrückt werden, wenn wir Leid erleben haben halt. All das heilt der Herr. Vieles schon in dieser Welt. Da können wir hingehen und das Kreuz von Golgatha, wir müssen nicht Schuld, die an uns getan worden ist, zurückzahlen. Wir müssen sie auch nicht vergelten. Wir können es unter das Kreuz bringen. Der Herr schenkt uns Heiland. Auch wenn wir Probleme haben mit unserer Identität, wenn wir nicht wissen oder zweifeln an dem, was wir sind, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, wenn wir hadern einfach, der Herr macht es heil. Er macht es heil. Die Bibel ist voll davon, wie der Herr körperlich Menschen heilt, wie er ihnen psychisch hilft, aber eben wie er ihnen auch Identität und Stärke verleiht. Das ist das, was unser Herr und Heiland tut. Ich bin nicht das, was das Irdische ist. Ich bin das, was der mich liebende Gott in mir sieht und wie er mich erlöst hat. Das darf ich sein und darf wissen, dass alles, was mir hier schwer ist, spätestens im himmlischen Jerusalem für mich getilgt ist, dass er alles heil machen wird. Und wir fokussieren uns ja als Menschen immer wieder auf das, was momentan nicht passt, was nicht in Ordnung ist, was wir nicht wollen, auf unsere Krankheit, auf die gescheiterte Beziehung, auf die Probleme, die ich mit mir selber habe. Und das nimmt uns gefangen und das bestimmt unsere Existenz. Aber das ist nur zeitlich und kurz. Wir haben einen Heiland, der alles heil machen wird. Das Happy End kommt für diejenigen in Jesus Christus. Und deshalb ist es wichtig, darauf fokussiert zu sein. Weil wenn ich darauf fokussiert bin, dann kann ich selbst im Leid Gott loben und preisen. Wir haben gestern die Predigt hier gehört am HMK-Tag über Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind. Nur so eine Leiterfahrung in Demütigung, in Folterung. Sie sind im Gefängnis, es ist alles ganz schwierig, müssen mit dem Tod rechnen. Und sie fangen an, Gott zu loben. Und indem sie loben, verändert sich die Wirklichkeit. Da fangen die Grundmauern des Gefängnisses an zu beben. Gott loben, wissend, dass alles heil wird. Wenn du das aber nicht vor Augen hast, dann nimmt dich die weltlichen Umstände in Gefangenschaft und du bist schnell deprimiert. Deshalb ermahnt sich David darauf, zu gucken halt, es gibt einen, der alle meine Gebrechen heilt. Und das ist auch die Zusage für all das, was dich momentan gebricht. In deinen körperlichen Gebrechlichkeitserfahrungen, in deinen geistlichen Gebrechlichkeitserfahrungen, in dem, was deine Seele angeht, was kaputt ist. Der Herr heilt alle Gebrechen. Und wenn man das durch den Heiligen Geist weiß, kann man nur eins tun, ihn loben und preisen. Ein viertes, woran sich David erinnert, woran er sich ermahnt zu sagen, hey, dafür musst du den Herrn loben, das ist das Lob für seine Erlösung. So heißt es hier im Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ich habe das eben schon gesagt, körperlich sind wir gebrechlich. Je länger wir leben, desto stärker wird unsere Gebrechlichkeit. Und wisst ihr, das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Irgendwann kommt der Tag, so Jesus nicht vorher wiederkommt, da hört das Herz auf zu schlagen. Und das war's dann. Das finale Verderben. Wir gehen alle darauf zu. Die Kinder sind hier oben im Kirchturm, die Jüngeren. In 100 Jahren gibt's keinen mehr von uns. Dann hat das absolute irdische Verderben über uns gewonnen. Dann war's das für uns, sind wir alle tot. Das ist die Realität. Die Bibel sagt, darüber müssen wir nachdenken. Das sollen wir vor Augen haben. Nicht der nächste Urlaub, nicht das nächste Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist alles Krempelkrams. Das interessiert niemanden. Wir sollen über unseren eigenen Tod nachdenken, damit wir klarkriegen, was wichtig ist in dieser Welt. Denn da gehen wir alle drauf zu. Könnt ihr auch ausrechnen, wo er steht. Guckt euch mal so Sterbetabellen an. Das mache ich ja ab und an, dass ich die Zahlen vor Augen stelle. Was eine durchschnittliche Lebenserwartung ist und was du da noch hast. Aber keiner kann das einfordern. Kann sein, dass morgen schon für uns zu Ende ist. Aber wisst ihr, dieses Verderben, dieser Tod, auf den wir zugehen, vor dem brauchen wir keine Angst zu haben, weil er uns erlöst hat. Er hat uns erlöst. Das ist so banal. Die Botschaft kennt ihr, die ihr mit Jesus geht, schon so, so lange. Zum Teil manche Menschen länger, als ich überhaupt lebe. Aber das ist das Wichtigste. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind erlöst. Weil in dieser Welt nimmt uns der Teufel in seiner Geisterbahn immer wieder mit den Ängsten vor den Endlichkeitserfahrungen gefangen. Aber wir dürfen wissen, wir sind erlöst von all der Sterblichkeit, von all dem Irdischen, was zu Ende geht. Es wird hier gesät, nur verweslich. und es wird auferstehen unverweslich. Es ist hier alles nur dreckige Niedrigkeit, so heißt es im Korintherbrief, aber es wird auferstehen in unglaublicher Herrlichkeit. Hier ist alles nur Schwachheit halt, aber dort in der Ewigkeit, dort ist nur Kraft. Und das ist unser Herr, der uns schenkt, der uns von diesem Verderben erlöst hat. Der Jesus nicht hat. Also wenn Leute hier sind heute, die Jesus noch nicht angenommen haben. Ihr geht ins Verderben. Nicht nur im biologischen Tod. Der ist Kindergeburtstag gegen das, was dann kommt. Wenn ihr Jesus nicht angenommen habt, geht ihr erst in den biologischen Tod und dann in den ewigen Tod. Und das ist das absolute Verderben, wo ihr gequält werdet von Jesus bis in alle Ewigkeiten. Ohne Ende. Erst Totenreich, dann Hölle, Katastrophe. Aber der Herr macht ein Erlösungsangebot. Der macht ein Angebot und sagt, hey, das muss nicht sein. Komm zu mir, folge mir nach und dann bist du erlöst, dann bist du safe. Aber auch für uns, die wir diese Erlösung angenommen haben, hey, freut euch darüber und lobt und preist den Herrn. Ich erlebe leider das so immer wieder auch bei Christen, dass obwohl sie diese Botschaft kennen, dass ganz viele so ein Todesverdrängungssyndrom haben und irgendwie so den Anspruch haben, ja, wenn ich Christ bin, dann werde ich in dieser Welt nicht sterben. Dann muss ich in diese biologische Endgültigkeit nicht hinein. Zum Hintergrund weiß man das. Ja, allerspätestens mit 120 ist Schluss. Und trotzdem wird es verdrängt. Ja, es kommt. Aber es ist nicht schlimm, dass es kommt. Es ist sogar gut, dass es kommt, weil dann ist das hier zu Ende und wir gehen in die Herrlichkeit. Das ist Erlösung. Der Tod ist, wenn wir zu Jesus gehören, unsere Erlösung. Und dann preisen und loben wir Gott darüber, dass er uns Erlösung geschenkt hat. Solange wir aber an dieser dreckigen Welt festhalten, mit all diesen Dingen, mit all ihren Nöten, auch mit ihren Schönheiten und ihren Reichtümern halt nicht, dann haben wir keinen Blick für den Erlöser. Dann bleiben wir nur noch einmal in der Geisterbahn des Teufels mit allen Sorgen, Nöten und Problemen und sind nicht frei für das Lob des lebendigen Gottes. Da ermahnt sich David und sagt, damit hör bloß auf. Und denk an den, der dein Leben vom Verderben erlöst hat. Und ein fünftes und letztes. Lob meinem Kröner, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der David war ja dreifach gekrönt. Gekrönt als König von Juda, gekrönt als König von Israel und gekrönt als König von Jerusalem. Aber diese Krönung ist nichts gegen die Krönung, die auf ihn wartet. Die Krönung mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn er sterben würde, so wusste er, dass der Herr ihn zu sich nehmen würde und dass er ihn krönen würde, eben mit Gnade und Barmherzigkeit. Dass er nicht mit ihm rechten und richten würde nach seinen Sünden, die er getan hat, und das waren so viele, sondern dass er ihm in Gnade und Barmherzigkeit die Gnadenkrone aufsetzen würde. Und das gilt nicht nur für den König David. Auch wir sind gekrönte Häupter, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn wir ihn lieb haben, wenn wir ihn lieb haben, dann dürfen wir wissen, dass die Krone des Lebens auf uns wartet. Da haben wir schon mal einen eigenen Gottesdienst darüber gemacht, über die Krone des Lebens. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Jesus lieb haben. Und dann werden wir auch am Ende unseres Lebens gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jakobus 1 heißt es, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, dann heißt es, wird er die Krone des Lebens empfangen, dann heißt es, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Dann sind viele Leute so immer ein bisschen verzweifelt als Christen und sagen, ja, ich glaube ja an Jesus, aber mit dem Lieben, ja, dieses falsche Verständnis von Liebe. Wir haben seit 200 Jahren in unserem christlichen Abendland hier in Mitteleuropa ein Riesenproblem, dass wir Liebe falsch verstehen. Liebe, denken wir heute, das sei ein Gefühl. Dann fragen sich Leute, ja, wie kann ich denn Gott lieben? Weil sie denken, ich müsste Gott so ein Gefühl entgegenbringen, so wie als 17-Jähriger, wie ich mich erstmalig in eine 17-Jährige verliebt habe. Ja. Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Tat. Und dann irgendwann auch ein Gefühl. Gefühle sind biologische Prozesse in mir. Die kommen und die gehen. In der Beziehung dauert das 2 Jahre, da ist das Verliebtsein weg, bumm, ist der Ofen aus. Da müssen andere Dinge laufen. Liebe ist Tat und Entscheidung. Das ist auch das, was Gott von uns fordert halt. Die Tat und die Entscheidung. Übrigens, dass bei uns die Ehen scheitern, ja, ist genau eben diesen 200-jährigen Irrglauben, der aus der Aufklärung der Romantik herrührt, geschuldet. Nicht zu sagen, ja, wenn Liebe ein Gefühl ist, dann, wie gesagt, haben alle unsere Ehen eine Halbwertszeit von 2 Jahren. Dann schaffen wir es nicht 25 Jahre, wie das Ehepaar Beck heute Morgen hier zu sagen, sondern dann geht das alles zu Ende. Aber erst recht die Beziehung zum lebendigen Gott, das ist nicht irgendwie ein duseliges Gefühl, das ich mal habe oder mal nicht habe halt. Nicht, das ist dann, wenn die Leute in Glaubenskrise sind, sondern das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die der lebendige Gott zu mir getroffen hat. Auf Golgatha, dass er gesagt hat, mit diesem Latzel, obwohl er so ein dreckiger Sünder ist, will ich die Ewigkeit verbinden. Und die Entscheidung, die durch den Heiligen Geist in mir auch passiert ist, dass ich mein Leben ihm gegeben habe, gesagt habe, ja zu meinem lebendigen Gott. Und das ist das, was meine Krönung ausmacht. Nicht irgendwelche Leistungen, die ich jetzt als Pastor oder die ihr als besonderes Christen erbracht hättet, sondern deshalb sind wir gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, weil wir die Entscheidung für ihn getroffen haben. Nicht mehr und nicht weiter. Wir haben nichts geleistet. Wir haben einfach nur das Ja, was er zu uns auf Golgatha gesprochen hat, erwidert. Und wenn wir das haben, dann dürfen wir wissen, dass wir die Krone des Lebens haben. Dass wir dann Gottes Kinder sind, die wir, ob unserer Sünde in der Ferne von Gott leben, werden zu Gottes Kindern, weil der Sohn Gottes für uns auf Golgatha gestorben ist. Das ist die Krone des Lebens. Wow. Und wenn du das verstanden hast, diese Krönung, ja, da kannst du den Herrn nur loben und preisen für das, was er getan hat. Also stellt euch mal vor, durch irgendeinen Umstand seid ihr auf einmal in der Thronfolge der britischen Monarchie. Ja. Und dann würden die alle wegsterben durch irgendein Unglück und auf einmal würdet ihr König von England. Ihr würdet gekrönt. Was wäre denn in eurem Leben los? Und der euch dann die Krone aufsetzen würdet halt, na, dem ihr das alles zu verdanken hättet. Wisst ihr, das ist Wahrheit bei Gott. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Kinder des Königs, Königskinder. Wir sind gekrönt von unserem Herrn und Heiland. Und dafür dürfen und können wir Gott einfach nur loben und preisen. Und das möchte ich zum Schluss dieser Predigt sagen, nachdem ich euch versucht habe, mit David noch einmal daran zu ermahnen, denkt an diese 5 Punkte. Wie machen wir das denn mit dem Lob? Das eine ist, wir sagen es ihm. Wir loben und preisen ihn im Gebet. Das ist wichtig. Die vertikale Ebene zu sagen, dem lebendigen Gott Lob zu bringen. Unser persönlichen Gebeten, gleich wenn wir Lobe den Herrn singen, ihm persönlich. Aber wir sagen es auch in der horizontalen Ebene. Wir sagen es auch anderen. Das eine ist ja, wenn ich meine Frau lobe, zu Hause am Küchentisch und sage, Mensch, was bist du für eine tolle, für eine wunderbare, wie gut siehst du aus. Das ist meiner Frau wohlgefällig, gar kein Thema. Aber wenn ich draußen in der Nachbarschaft stehe und sage, wisst ihr was, hier pfeifen, ich habe die schönste, die tollste und die wunderbarste Frau, ich bin so glücklich, ich will gar nichts anderes als nur sie. Was passiert mit meiner Frau? Und genauso ist es beim lebendigen Gott. Ja, das ist dem wohlgefällig, wenn wir ihm das sagen. Gar kein Thema, das ist wichtig. Aber genauso wichtig wie die vertikale Ebene ist das, was wir horizontal machen. Deshalb habe ich mich auch entschieden, als ich den Wochenpsalm gelesen habe, hey, das ist mein Job, ich bin ja privilegiert. Ich kann das ausnutzen, meine geschäftlichen Verpflichtungen als Pastors kann ich mit meinen geistlichen Aufgaben verbinden. Mir war klar, ich muss Gott nochmal neu loben und preisen. Er ist mein Gott. Er ist mein Gott und das will ich tun, ganz persönlich. Denn diese Selbstermahnung Davids, die hat mich getroffen, war eine Ermahnung für mich, dass ich mich zu wenig drum gekümmert hatte und ihn gelobt und gepriesen habe. Das habe ich dann ihm gegenüber getan, das ist das eine. Aber ich will es von dieser Kanzel heute zum Schluss dieser Predigt noch einmal tun, vor euch. Ich will Gott loben als meinen Versorger. Ich will ihn preisen als meinen Vergeber. Ich will ihn preisen als meinen Heiland. Ich will ihn preisen und loben als meinen Erlöser und preisen und loben als denjenigen, der mich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der mich Gottes Kind sein lässt. Gelobt und gepriesen seist du. Und so will ich noch einmal sprechen, diese 3 Verse aus Psalm 103 als Selbstermahnung für mich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir, Olaf Latzel, alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Möge es unser Herr und Heiland schenken, dass er diese Verse euch zur Selbstermahnung und ihm zur Ehre immer wieder auch so sprechen könnt. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.